ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Niedlich sehen sie ja noch nicht aus. Die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo am Tag nach ihrer Geburt. Wie kleine Ratten ohne Schwanz, erzählte Zoodirektor Andreas Knirim mir im Interview. Ich bin Michael Castricius. Schönen guten Tag. Es sind jetzt die kritischen ersten Tage für die Jungtiere. Pandas gelten als gefährdete Art. Deshalb wird im Zoo natürlich alles dafür getan, damit die beiden neugeborenen Berliner Bären das überleben. RBB24-Reporter David Donschen war heute im Zoo.
Die beiden Panda-Babys sind wohlauf. Dazu muss man sagen, sie kommen nackt, taub und blind auf die Welt. Anders als ihre Mutter Meng Meng haben sie auch noch kein schwarz-weißes Fell, sondern sind rosa. Und absolut winzig. Gerade einmal 14 cm lang waren sie bei ihrer Geburt. Die beiden wurden sofort von der Mutter angenommen, wie ein sehr glücklicher Zoochef Andreas Knirim berichtete.
Das ist für mich selbst als alten Hasen immer wieder unglaublich zu sehen, wie doch ein großer Panda, die solche großen Bambusstangen knacken können, ganz sanft mit ihrem Gebiss so zart ein Jungtier nehmen können und sich dann in den, ja, an die Brust setzen und es mit den Armen halten und man merkt, das ist die Bärenliebe.
In freier Wildbahn entscheidet sich eine Pandamutter bei Zwilling meistens dafür, nur eines der beiden großzuziehen. Ganz einfach, weil sie sonst nicht genügend Milch hat. Im Bambus gibt es nicht viele Nährstoffe. Im Zoo unterstützt jetzt ein ganzes Team Meng Meng bei der Aufzucht der Zwillinge. Aus China sind dafür extra zwei Expertinnen nach Berlin gekommen. 20 Panda-Geburten betreuen sie pro Jahr. Um Meng Meng zu schonen, ist immer nur ein Baby bei ihr. Das andere liegt in einem Brutkasten, wie Zootierärztin Franziska Sutter erklärt.
Es hilft dabei, die Körpertemperatur vor allen Dingen zu halten, weil die Kleinen verlieren viel Körperwärme über die Oberfläche, über die Haut. Und sie haben ja noch kein richtiges Fell. Und deswegen unterstützt dieser Brutkasten dabei.
Gezeugt wurden die beiden im März. Panda-Weibchen sind nur einmal im Jahr für 72 Stunden fruchtbar. Erst gab es die Idee, dass sich Meng Meng mit dem Pandamännchen Xiao Qing natürlich fortpflanzt. Doch das scheiterte an der Libido des Männchens, so Zoochef Andreas Knirim.
Wir haben uns dann in diesem Male entschlossen, weil Xiao Qing, ich sag mal, nicht der größte Liebhaber ist, dass wir gleich den Samen nehmen und ihr dann auch implementieren. Das haben wir dann auch getan. Also sie wurde künstlich besamt, genau zum richtigen Zeitpunkt und alle sind damit sehr zufrieden.
Wann die Panda-Babys für die Öffentlichkeit zu sehen sind, ist noch nicht klar. Der Zoo überlegt, ein Schaufenster einzurichten, durch das Besucherinnen und Besucher die Aufzucht der beiden miterleben können. Dafür müssen die Zwillinge aber erstmal aus dem Gröbsten raus sein.
Ein Besuch im Zoo vom RBB24-Reporter David Donschen. Die Pandas wachsen dann jetzt relativ schnell. Die Zwillinge dort könnten also Ende des Jahres schon ihren ersten öffentlichen Auftritt haben, wenn alles gut geht. Und das wollen wir ja mal hoffen. Was wäre, wenn wahr würde, was in den Wahlprogrammen der Parteien stehen, die zur Landtagswahl in Brandenburg antreten? Wir haben in dieser Woche Forderungen und Versprechen verschiedener Parteien auf ihren Realitätsgehalt geprüft. Heute geht es um die CDU. Zur Bildungspolitik heißt es in ihrem Wahlprogramm, klares Ziel sei eine Lesen-, Schreiben-, Rechnen-Garantie zum Abschluss der 4. Klasse. Wenn nötig, mit zusätzlichen Förderstunden für Kinder mit Problemen. Was wäre, wenn die Landesregierung tatsächlich Kindern und Eltern diese Garantie gäbe, könnte die eingehalten werden? Landespolitikreporter Thorsten Südow hat Antworten gesucht.
Luca aus Fahrland hat die 4. Klasse gerade hinter sich. Er fühlt sich fit im Lesen, Schreiben und Rechnen. Doch Luca merkt auch, dass die Vertretungsstunden für ihn und die anderen in der Klasse Folgen hatten.
Ja, dann können wir halt zum Beispiel die Tests nicht machen. Und dann können wir halt nicht mit dem Thema weitermachen.
Mutter Christina Korupka hat nicht das Gefühl, dass die Schule bereits heute garantieren kann, dass der Stoff in den Grundkompetenzen vermittelt wird.
Garantiert heißt ja, dass es auch definitiv facto so sein soll.
Aus Sicht des brandenburgischen Landesschülersprechers Stefan Tarnow macht die CDU zumindest in der Problemanalyse einen Punkt. Die Defizite im Lesen, Schreiben und Rechnen seien tiefgreifend.
Die Situation ist katastrophal. 2023 wurde die sogenannte IGLU-Studie veröffentlicht. Jeder vierte Viertklässler kann nicht lesen, schreiben, rechnen. Uns wird immer wieder zurückgemeldet von den weiterführenden Schulen, dass die Grundschülerinnen, die eben in die 7. Klasse dann gehen, nicht die richtigen Kompetenzen aufweisen, die benötigt werden, um weiterführendes Wissen zu vermitteln.
Brandenburgs CDU-Landtagswahlspitzenkandidat Jan Redmann will von allen mehr fordern, von Kindern, Erziehern und Lehrkräften.
Wir wollen eine verbindliche Vorschule einführen, die jeder Träger durchführt, damit schon die Unterschiede in der ersten Klasse nicht so groß sind, wie sie heute sind. Wir wollen dann in der Grundschule früher Noten geben. Wir haben heute in Brandenburg Schulen, die bis zur vierten Klasse keine Noten geben. Und dann sollen sich an die Noten aber auch Konsequenzen knüpfen, nämlich mehr Förderung.
Eine Garantie, verbindlich für Schulen und Eltern, das sei an sich eine gute Idee, sagt Expertin Nadine Spörer, Professorin für Grundschulpädagogik an der Universität Potsdam. Bei der Umsetzung sieht sie aber ganz grundsätzliche Probleme. Zunächst müsse die Förderung ganz junger Kinder neu organisiert werden, um mit dem bestehenden Lehrermangel besser umgehen zu können.
Wir haben die Grundschule und wir haben die Förderschule. Beides braucht Ressourcen und das zusammenzuführen, zusammenzudenken, die Ressourcen zu bündeln, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt aus meiner Sicht, um tatsächlich dann auch letztlich die Garantie für die Mindeststandards dann auch geben zu können.
Aber zusätzliche Stellen für Lehrkräfte, die die Lesen-, Schreiben-, Rechnen-Garantie umsetzen helfen, verspricht die Brandenburger CDU vor der Landtagswahl nicht. Vor allem darum sind die Eltern von Luca skeptisch, dass dieser Vorschlag Erfolg haben wird.
Landespolitik-Reporter Thorsten Südow. Am Montag geht es beim Was wäre wenn? Dann um eine Forderung der SPD. Die will den Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen auf 15 Euro erhöhen. Straßen umbenennen ist in Berlin unter anderem erlaubt, wenn sie nach Kolonialverbrechern benannt sind. Heute, am Internationalen Tag zur Erinnerung an die Sklaverei, wurden in Berlin-Wedding Straßenschilder der Petersallee ausgetauscht. Denn um einen harmlosen Peter ging es da wahrlich nicht, schildert rbb24-Reporter Markus Streim.
85 Jahre Petersallee, auch diese Hinterlassenschaft verschwindet jetzt. Es geht um genau 10 Straßenschilder zwischen Windhucker und Müllerstraße, die bis heute den Namen Karl Peters trugen. Dieser deutsche Kolonialist gilt als Begründer der Kolonie Deutsch-Ostafrika und wird aus heutiger Sicht von den Initiatoren der Umbenennung als Rassist und Kolonialverbrecher bezeichnet. Tahir Deller vom Verein Decolonize Berlin.
Wir tun es ja als Gesellschaft immer sehr schwer, uns mit dieser kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das liegt oft daran, dass wir oft zu wenig wissen darüber, dass Peters beispielsweise ein ganz aktiver Akteur war, Verbrechen verübt hat im heutigen Tansania, gegen Menschen vorgegangen ist, aus ganz persönlichen Gründen zum Teil Menschen aufgehängt hat. Er hat ja auch den Beinamen Hängepeter gehabt.
Der Straßenname Petersallee ist damit in Berlin nur noch Geschichte. Nach einem Gedenkmarsch durchs afrikanische Viertel, an dem heute rund 80 Bürger teilnahmen, wurden die Straßenschilder ausgetauscht. Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht noch eine Berufungsklage einer Privatperson gegen die Umbenennung abgelehnt. Und was sagen nun die Anwohner, die sich jetzt alle im Bürgeramt ummelden müssen?
Nicht nur Bürgeramt, sie müssen alle Versicherungen anschreiben.
Absolut idiotisch. Eine Frechheit, was die mit uns machen, die kommen aus Uganda, Ogundi, 1800 noch was und jetzt, nee.
Fällt denen das jetzt ein, frage ich mich?
Sind doch bekloppt, sind die. So eine Sauerei.
Die sollen nicht mal was wichtig kommen als so eine Lappalie, ne?
Ich weiß, warum es so benannt wird, ist okay, aber es ist schwer, sich an diesen Namen zu gewöhnen.
Trotz langer Suche wirklich zufrieden mit der Umbenennung zeigt sich hier niemand. Nun heißt der östliche Bereich zwischen Afrikanischer und Müllerstraße Anna-Mungunda-Allee. In Erinnerung an die Aktivisten aus der namibischen Unabhängigkeitsbewegung gegen Zwangsumsiedlung und die Besetzung des Landes durch Südafrika. Mungunda wurde 1959 bei einem Aufstand von der Polizei erschossen. Und der kürzere westliche Abschnitt zwischen Afrikanischer und Windhucker Straße heißt jetzt Maji-Maji-Allee, benannt nach dem blutig niedergeschlagenen Aufstand der afrikanischen Bevölkerung zwischen 1905 und 1907 von den deutschen Besetzern. Der Platz dazwischen wurde schon vor 2 Jahren umgetauft von Nachtigall zu Mangabellplatz. Für Tahir Deller vom Verein Decolonize Berlin ist die Arbeit im afrikanischen Viertel damit aber noch nicht ganz abgeschlossen.
Wir brauchen Infostelen, wir brauchen Informationen für die Anwohnerinnen auch tatsächlich nochmal, um die auch nochmal mitzunehmen, weil ich glaube, die Debatte ist nicht zu Ende mit den Straßennamen.
Die nächste Namensänderung soll übrigens schon in einigen Monaten am Weddinger Nettelbeck-Platz erfolgen. Der Seemann Nettelbeck gilt heute als Versklavungshändler. Welch langer Atem für solche Straßenumbenennungen nötig ist, hat sich im afrikanischen Viertel gezeigt. Seit dem Beschluss durch die Bezirksverordnetenversammlung sind jetzt immerhin 6 Jahre vergangen.
Bis die Petersallee in Berlin-Wedding umbenannt wurde, darüber informierte Markus Streim. Was man so alles verlieren kann. Bei Mühlberg an der Elbe im Süden Brandenburgs ist eine verschwundene Burg wiedergefunden worden. Rund 600 Jahre wusste keiner, wo sie ist. Bei Grabungen für ein neues Kieswerk ist man jetzt drauf gestoßen, auf die Burg und mehr. RBB-Reporterin Isabel Schilke war am Ausgrabungsort.
Brandenburger Sand, soweit das Auge reicht. Dazwischen ein Bagger und viele kleine Gruben, in denen konzentriert mit Schaufel, Pinsel und Klemmbrett gearbeitet wird. Einiges haben die Archäologen bereits freigelegt, erzählt Grabungsleiterin Isabel Martin und zeigt auf eine Steinkonstellation zu ihren Füßen.
Wir stehen jetzt hier an einer Feuerstelle. Zeichnet sich aus durch sehr viele gebrannte Steine, die wir hier auch kreisförmig dargestellt haben. Wir haben sehr viele Holzkohlepartikel immer zwischendrin. Und das ist immer ein sehr gutes Indiz dafür, dass es hier gebrannt hat und nicht nur ganz kurz.
Die Feuerstelle ist vermutlich Teil einer slawischen Siedlung, die hier lange Zeit Bestand hatte. Durch die mittlere Bronzezeit bis ins Hochmittelalter.
Wir haben also eine nahezu kontinuierliche Besiedlung von 3000 Jahren auf dieser Fläche. Es in diesem Zusammenhang und auf einem Fleck zu haben, ist schon relativ selten.
Eigentlich sollte auf der Fläche Kies abgebaut werden. Den Verdacht, dass hier Geschichte im Boden stecken könnte, gab es aber schon länger. Wegen der nahegelegenen Elbe, erzählt René Metner, dessen Firma die Ausgrabungen durchführt.
Flüsse waren immer schon Lebensader, die waren Handelswege. Die sorgen mit den auleben Böden für guten Ackerertrag.
Ein Großteil der Fläche wird nach den Ausgrabungen wieder für den Kiesabbau freigegeben. Doch die Burg bleibt erstmal im Boden. Weiter zu graben würde sich im Moment wirtschaftlich nicht lohnen. Aber vielleicht, so Metner, gibt es ja bald neue Verfahren, mit denen ganz ohne Ausgrabungen mehr über das Bauwerk herausgefunden wird.
Aber die wiedergefundene Burg bei Mühlberg an der Elbe bleibt also erstmal im märkischen Sand bzw. Kies, also da, wo sie gefunden wurde.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Es ist eine logistische Mammutaufgabe, die Sammlung des DDR-Museums mit unzähligen Objekten aus dem Arbeiter- und Bauernstaat macht sich demnächst auf die Reise vom Depot in Spandau nach Marzahn. Simone Utleb und Matthias Kaminski vom Museumsteam bereiten den Umzug des Depots in die neuen Hallen im Ostteil der Stadt vor.
Wir haben jetzt schon 700 Paletten. 700 kommen noch, also 1400 Euro Paletten brauchen wir und wir haben erstmal 3000 Umzugskartons.
Matthias Kaminski und Simone Utleb sind beide in der DDR aufgewachsen und kennen fast alle Exponate aus ihrer Kindheit und Jugend. Wie zum Beispiel die legendäre kleine Küchenmaschine, die Simone Utleb gerade vorsichtig für den Transport einpackt.
Ja, also gerade diesen Multiboy habe ich noch zu Hause und den benutze ich auch noch beim Kochen, weil der funktioniert immer noch nach 40 Jahren bald.
Im Depot lagert all das, was keinen Platz in den Ausstellungsräumen des DDR-Museums in Mitte gefunden hat. Bisher verteilen sich Lagerungsorte der vielen Sammlungsstücke auf unterschiedliche Standorte in Berlin, so wie in Spandau. Hier ist das Dach seit kurzem undicht und insofern kommt der Neubau des DDR-Museum-Depots in Marzahn zur rechten Zeit. Zwei große Hallen sind das auch fürs Publikum zugänglich. Zwischen 350 und 400.000 Stück sollen in 6 Wochen auf die Reise zurück in den Osten Berlins gehen. Der Umzug ist auch eine große Inventur, sagt Matthias Kaminski, der Kreativdirektor des Museums ist.
Wenn wir das jetzt archivieren alles, werden wir die genaue Stückzahl auch noch nicht wissen, weil wir haben das ja logistisch ausgerechnet. Wir werden jetzt 9 Wochen einpacken, 9 Minuten pro Kiste ist geplant. Und 11 Wochen werden wir dann transportieren und fahren zwischen Spandau und Marzahn.
Alles, was im öffentlichen und privaten Leben der DDR eine Rolle spielte, lagert im Museumsdepot. Fernsehgeräte aus 4 Jahrzehnten zum Beispiel oder motorisierte Zweiräder. Ein rotes Moped besaß auch Matthias.
Schlimmer war es, den Helm dazu zu bekommen. Den Integralhelm. Ich bin da irgendwie fast ein Dreivierteljahr, habe ich die Verkaufsstellenleiterin dort jeden Tag mit aus der Schule gekommen, genervt, bis ich dann diesen passenden Helm, die hat mir den wahrscheinlich dann aus Frust verkauft, weil ich jeden Tag angelatscht kam und immer nach dem Helm gefragt. Dreivierteljahr.
Auf viele Alltagsgegenstände mussten die Menschen in der DDR damals lange warten. Naja, sogenannte wichtige Leute vielleicht nicht ganz so lange. Auch solche Stücke beherbergt die Sammlung.
Das ist das Wohnzimmerbuffet von Wilhelm Pieck, dem ersten und auch dem letzten Präsidenten der DDR.
Danach hieß der DDR-Chef dann Staatsratsvorsitzender. So manches Design, so manche Erfindung sind bis heute bemerkenswert. Wie zum Beispiel die Spüle, in deren Unterschrank sich eine Badewanne zum Herausziehen befindet.
Offensichtlich war das für Wohnungen, die jetzt das Klo auf halber Treppe hatten. Da konnte man jetzt ein Geschirr spülen in der Küche und wenn man dann hier Bärs zieht,
kommt dann die Badewanne raus.
Mehrere Monate wird der Umzug dauern. Durch 150 Lkw-Ladungen werden alle Exponate von Spandau nach Marzahn transportiert. Und die können im kommenden Jahr dann im neuen Depot auch betrachtet werden.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Zu finden auch als Podcast, wie gewohnt in der ARD-Audiothek.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.